Danke, Stefan, für die Anbetungszeit. Es wird so gut zum Schwärmen von Jesus, zum ihn besingen. Und ihr werdet merken, das ist meine Leidenschaft. Je älter das ich werde, umso begeisterter bin ich von Jesus. Und ich werde in der Predigt, möchte ich Jesus so richtig ins Zentrum stellen und euch vor Augen malen. Er ist einmalig. Und es lohnt sich, wenn wir ihn in unserem Leben ehren, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Wir kommen ja von Weihnachten, ist erst eine Woche her. Und es gibt viele Menschen, glaube ich, auch hier in dieser Region, die sagen, Weihnachten ist das schönste Fest des Jahres. Es ist ein schönes Fest. Aus meiner Sicht ist es nicht das schönste Fest des Jahres. Ich werde euch gleich noch zeigen, warum. Man feiert da Jesus im Stall, in einer Krippe liegend. Und in vielen Häusern sind auch diese Krippen aufgestellt, auch bei uns. Und das ist etwas Wunderschönes, etwas Niedliches. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich meinen Geburtstag so feiern würde, ich bin jetzt 68, ich habe immer im Juli Geburtstag, das war früher immer in den Ferien, jetzt bin ich pensioniert, jetzt spielt es keine große Rolle mehr, aber wenn man meinen Geburtstag so feiern würde, ich stelle mir das mal vor, da sitzen wir zusammen und ich erzähle immer wieder die Geschichte, wie mein Vater im Garten war, damals in Aarau an der Freiherrosee-Straße 5, und er war im Garten und er musste Johannisbeeren pflücken. Und sein Gesicht war vermutlich noch saurer als die Beeren, denn es stinkte ihm, ihr wisst, was das heißt, stinkt auf Schweizerdeutsch, bis einen Usen. er hatte echt Mühe mit diesen Johannisbeeren und alle Jahre wieder. Immer im Juli diese Johannisbeeren. Und meine Mutter schaute so zum Fenster raus, aus dem ersten oder zweiten Stock, schaute ihm zu, amüsierte sich über ihn und plötzlich verlor sie das Fruchtwasser. Und sie sagte ihm, Hans, ich habe ganz Fruchtwasser verloren, es geht los mit der Geburt. Und ich stelle mir vor, dass mein Vater überglücklich war, dass genau in diesem Moment die Mutter das Fruchtwasser verloren hat. Mit dem Auto schnell ins Auto, ins Spital, das war ganz in der Nähe, vielleicht etwa 2 Minuten entfernt, Kantonsspital Aarau, in die Geburtsabteilung und da bin ich zur Welt gekommen. Und an meinem Geburtstag schauen wir ganz viele Bilder an, wie das ausgesehen hat in dieser Geburtsabteilung, die Hebamme, die dabei war, der Arzt, der auch noch vorbeikam und dann, wie ich in diesem Kinderbettchen lag und dann schlussendlich bei meiner Mami in ihrem Spitalzimmer sein durfte. Und dann die Fotos der ersten Besucher, die gekommen sind, Gotti und Götti und wer auch immer. Wenn man den Geburtstag so feiern würde, wir feiern unsere Geburtstage folgendermaßen, wir waren erst gerade am Geburtstag eines unserer Enkelkinder. Da haben wir eine Zeit, wo wir dem Geburtstagskind sagen, was wir immer an ihm besonders schätzen. Machen wir eine Runde. Und das lohnt sich bei diesem Enkelkind. Wir schätzen es, du hast eine solche Ausstrahlung. Und du kannst, bist doch so jung, kannst so gut Trompete spielen. Und wie du mit deinen Geschwistern umgehst in eurer Familie. Wir schätzen an dir, dass du in der Schule so gute Fortschritte machst. Wir schätzen an dir deine Liebe zu Jesus und wie viel du aus der Bibel schon weißt. Und dann nehmen wir uns auch Zeit und wir danken für die Person, die Geburtstag hat. Und so feiern wir auch Weihnachten. Wir tauschen aus, was uns Jesus bedeutet und wir danken ihm, dass wir ihn kennen. Es gibt Menschen, die sind noch so froh, wenn Jesus in dieser Krippe liegt und in dieser Krippe bleibt. Und ja, nichts mehr passiert. Ich schreibe das hier mal auf. Die lieben Jesus als Baby, okay? Ich weiß nicht, ob das dann hier aneinander vorbeigeht mit der Leinwand. Schreib hier mal Baby, okay? Aber ihr wisst genauso wie ich, das ist noch nicht alles. Jesus ist erwachsen geworden und er hat ein vorbildliches Leben geführt. Und jetzt gibt es die Menschen, die sagen, ja, Weihnachten ist schon gut, aber für mich bedeutet Jesus, er ist ein Vorbild. Ich orientiere mich an ihm, an seinem Leben, an seiner sozialen Haltung, die er hatte, wie er mit Menschen umging, die am Rand der Gesellschaft waren, wie er sich verhalten hat in Diskussionen, das schätze ich enorm an ihm. Jesus ist mein Vorbild. Aber es ist gefährlich, wenn wir auch bei Jesus als Vorbild stehen bleiben. Jesus ist nicht nur Vorbild. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Rudolf Bultmann schon gehört habt. Er ist ein liberaler Theologe, der die Theologie weitgehend bis heute prägt, liberale Theologie. Und Rudolf Bultmann, er hat gesagt, als Theologe, Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden. Er ist wohl gestorben, aber ist nicht leibhaftig auferstanden, sondern Jesus aufersteht in jedem Menschen, der versucht, ihn als Vorbild zu nehmen. Versteht ihr, wenn ich so lebe, wie Jesus gelebt hat, dann aufersteht Jesus in mir. Ist natürlich nicht das, was die Bibel meint mit der Auferstehung. Aber es gibt Menschen, die bleiben hier stehen und sagen, wow, Jesus ist für mich ein großartiges Vorbild. Es gibt viele Vorbilder, aber ihn schätze ich am meisten. Es ist wichtig, dass Jesus für uns Vorbild ist, aber ist noch nicht alles. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil. Jesus ist schon in seinem ganzen Leben darauf ausgerichtet gewesen, dass er sein Leben am Kreuz beenden wird. Und ich finde es auch schön, dass ihr hier in diesem Saal ein Kreuz habt. Ich hoffe, ihr beachtet es immer wieder. Jesus wusste, ich bin auf diese Welt gekommen mit einem ganz entscheidenden Ziel. Ich werde mein Leben am Kreuz lassen. Er war 100% unschuldig und doch wurde er hingerichtet wie ein Verbrecher. Warum? Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Das ist für mich großartig, was Jesus da getan hat. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Und ich schreibe das hier hin. Jesus am Kreuz. Jetzt gibt es aber Menschen, die bleiben beim Kreuz stehen. Die sind mega dankbar, dass Jesus die Schuld vergeben hat und die leben so in der Identität, ich bin ein armer Sünder. Und ich brauche Jesus und ich lebe aus seiner Vergebung. Und ihr ganzes Leben besteht fast nur aus dem Bewusstsein, ich bin schuldig und Jesus vergibt mir. Und ich danke ihm immer wieder für seine Vergebung. Und sie bleiben da stehen beim Kreuz, obwohl das Leben von Jesus noch weitergegangen ist. Und das wisst ihr so gut wie ich. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das Kreuz ist noch nicht alles, sondern Jesus lebt. Auferstehung. Erst mit seiner Auferstehung hat Jesus sozusagen beglaubigt, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn ein Mensch stirbt, ist das nichts Außergewöhnliches. Auch damals, es wurden auch andere Menschen gekreuzigt. Aber durch seine Auferstehung am dritten Tag wurde beglaubigt, dass er als Sohn Gottes für uns gestorben ist. Und die Auferstehung, die ist für uns entscheidend, weil die Bibel sagt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist, wohnt in jedem Menschen, der an Jesus glaubt. Dieselbe Kraft. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht und ich staune immer wieder, dass das so ist. Dass ich sagen kann, der Heilige Geist wohnt in mir. und nicht er begrenzt, wie stark er in mir wirkt, sondern ich setze die Grenzen. Und mein Wunsch ist es, dass er in mir immer mehr wirken kann, immer stärker zur Geltung kommt. Und der Heilige Geist, was will er? Er will uns befreien, zum Beispiel befreien von unserer Biografie, dass unsere Identität nicht immer das ist, was in unserem Leben, in unserer Vergangenheit schiefgelaufen ist, sondern dass wir in eine neue Lebensphase kommen, wo wir sagen, und Jesus, jetzt lasse ich mich nicht mehr bestimmen von meinen falschen Entscheidungen oder von meiner Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, was für Defizite da sind, sondern jetzt lasse ich mich von dir bestimmen. Und mit dir ist die beste Zeit meines Lebens noch vor mir. Die Auferstehung. Jetzt ist aber wichtig, dass wir nicht bei der Auferstehung stehen bleiben, sondern es geht noch weiter. Und ihr seht, ich habe die Farben ganz bewusst gewählt. Grün ist bei mir so die Farbe für den Heiligen Geist, für Leben, für Befreiung, für Aufblühen, für immer mehr verändert werden zu dem Menschen, den Jesus sich ursprünglich bei mir gedacht hat. Und jetzt kommt aber noch der nächste Schritt, das ist die Himmelfahrt von Jesus. Seine Himmelfahrt. Jesus ist zurück in den Himmel gegangen und hat sich wieder auf den Thron Gottes gesetzt. Und er hat die Herrschaft. Aber auch die Himmelfahrt ist noch nicht alles. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und darum stehe ich heute hier. Jesus ist nicht nur in den Himmel gefahren, sondern er hat die Herrschaft angetreten als König aller Könige und Herr aller Herren. Und als dieser König wird er wiederkommen, sichtbar wiederkommen. Und die ganze Welt wird ihn erkennen als Jesus, als Sohn Gottes. Und jeder Mensch im Himmel, alle Wesen auf der Erde und alle unter der Erde werden ihn anbeten. Das ist so etwas Gewaltiges, das kann ich eigentlich gar nicht beschreiben, die Stellung, die Jesus hat. Und ich will euch dazu eine Bibelstelle lesen aus dem Epheserbrief. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Und ich habe die Stelle auch auf Folie, dass ihr sie mitlesen könnt. Diese Bibelstelle hat mich in letzter Zeit recht stark beschäftigt. Sie steht in Epheser 1, ab Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Das sind zunächst einmal die ersten zwei Verse des Abschnitts, den wir lesen. Paulus schwärmt im Epheserbrief von Jesus. Wenn ihr Jesus kennenlernen wollt, dann lest Epheser 1 bis 3. Überschrift: Jesus, Herr der Gemeinde. Wenn ihr wissen wollt, was die Gemeinde bedeutet, lest Epheser 4 bis 6. Die Gemeinde von Jesus. Jesus, Herr der Gemeinde. Und was ist für Paulus zunächst wichtig? Dass er sagt, durch ihn, Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Und jetzt geht er weiter, darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Paulus schwärmt von der Vergebung von Jesus. Denn ohne seine Vergebung läuft nichts. Ich will euch das allen ganz fest ans Herz legen. Ihr könnt noch so viel von Gott reden und von Jesus reden. Wenn ihr nie in eurem Leben zu einem Punkt gekommen seid, wo ihr gesagt habt, ich bin schuldig, ich bin Sünder, ich lebe nicht so, wie Gott es von mir erwartet. In meinem Leben läuft vieles schief und das tut mir leid. Und wenn ihr noch nie gesagt habt, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und erst dann kann ich in einer persönlichen Beziehung mit dir und mit Gott leben. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann fehlt euch etwas Entscheidendes. Denn das erste Wunder, das Gott in einem Leben tun will, ist die Vergebung. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut für uns vergossen. Durch ihn sind wir erlöst. Das ist die Grundlage. Ich kann das hier so aufzeichnen. Ich nehme das Ball hier hin. Das hier ist die Grundlage für ein erlöstes Leben. Ich glaube an Jesus, den Sohn Gottes, dass er Mensch geworden ist. Ich glaube an ihn als Vorbild und dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und das ist mir ganz wichtig, ich glaube, dass er mir alle meine Schuld vergeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob da auch so irgendwo ein Zweifel ist, aber das, was da geschehen ist, kann gar nicht möglich sein, dass er so etwas vergibt. Da bin ich die große Ausnahme. Ich habe mal das Neue Testament untersucht, auf alle Stellen hin, die davon reden, dass die Vergebung von Jesus absolut und total ist. Und wenn er vergibt, dass er uns von aller Schuld befreit. Dass wir rein sind, und zwar wirklich rein. Und das ist ein riesiges Wunder. Da kann ich nicht genug schwärmen davon, aber ich weiß, ich muss auf die Uhr schauen, darum gehen wir weiter. Interessant ist, wie groß hier die Gnade von Gott beschrieben wird. Seht ihr das? Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Wenn ihr eingesehen habt, wer Jesus ist und dass er bereit ist, uns zu reinigen von all unserer Schuld, haben wir schon sehr viel begriffen. Das ist ein wesentlicher Teil des Planes Gottes. Und interessant ist, bei der Ankündigung der Geburt von Jesus bei Josef steht Folgendes. Während er dies aber überlegte, nämlich Maria zu verlassen, weil er merkte, dass sie schwanger ist, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Bei Josef war das der Kern der Weihnachtsbotschaft, Jesus wird uns retten von unseren Sünden. Und jetzt will ich etwas weitergehen in unserem Text, nämlich Vers 9 und 10. Ist noch nicht alles die Vergebung. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Das ist der zweite Teil. Seht ihr hier? Mach das mal so. Auferstehung, Himmelfahrt, Herrschaft, Wiederkunft, neuer Himmel, neue Erde. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Leben diesen Teil leben und Jesus immer wieder ehren und ihm danken für seine Gnade und seine Vergebung. dass wir aber auch diesen Teil genauso ernst nehmen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir einen Jesus haben, der ist König aller Könige und Herr aller Herren. Das war die Botschaft des Engels an Maria. Schaut das mal an. Bei Josef ging es um die Rettung von unseren Sünden. Bei Maria, der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du wirst einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herrgott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Finde ich phänomenal, was hier der Engel der Maria gesagt hat. Ihr merkt, dass Israel immer wieder eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Jesus, sowohl mit seinem Tod am Kreuz, aber auch mit seiner Herrlichkeit und seiner Wiederkunft. Sowohl bei Josef wie auch bei Maria mit der Ankündigung. Und ich will euch einfach daran erinnern, es gibt ja Menschen, die glauben an die Ersatztheologie, also dass die Gemeinde Israel abgelöst hat und Israel keine geistliche Rolle mehr spielt heutzutage. Aber denkt daran, dass alle entscheidenden Stationen des Lebens von Jesus, alle Stationen in Israel stattgefunden haben und stattfinden werden. Und wenn er wiederkommt, das wird er auf dem Ölberg sein. Und daran kommen wir nicht darum herum, Israel die Rolle in der Weltgeschichte zu lassen, die es hat und die Gott ihm gegeben hat. Also wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, seines Königtums wird kein Ende sein. Hier muss ich euch etwas sagen. Ich habe jetzt im Dezember das Fenster zum Sonntag geschaut. Das war die Sendung Mitte Dezember. Meine Frau und ich machen das öfters. Wir finden das eine hervorragende Sendung, gerade niederschwellig, auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und da hat Rudi Josoran den Heino Falke interviewt. Heino Falke ist ein Astrophysiker, der erforscht das Weltall. Und dieser Heino Falke hat als erster Astrophysiker eine Aufnahme eines schwarzen Lochs gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Ich habe ein schwarzes Loch mitgebracht. Das ist eine Aufnahme eines schwarzen Lochs. Mich hat das so fasziniert. 2019 war das, vor 4 Jahren. Weltweit der erste Astrophysiker, dem es gelungen ist, ein Foto eines schwarzen Lochs zu machen. Es gibt viele schwarze Löcher. Das ist das schwarze Loch der Galaxie M87. Dieses schwarze Loch ist so weit entfernt von der Erde, wie das Licht in 5,5 Lichtjahren zurücklegt. Eine Lichtsekunde, das sind etwas mehr als 300.000 Kilometer. Eine Lichtsekunde. Und das sind 5,5 Lichtjahre. Und ihm ist es gelungen, mit Hilfe von 7 Teleskopen, die man rund um die Erde aufgestellt hat, dieses Loch aufzunehmen. Mit diesen Teleskopen hat er sozusagen ein großes Teleskop bauen können, das den Durchmesser der Erde hat. Denn dieses Loch ist in dieser Distanz so klein, hat er gesagt, wie wenn ich von hier eine Erbse in New York aufnehmen will. Und darum ist die Foto auch nicht so scharf. Dafür habe ich volles Verständnis. Ein schwarzes Loch, das ist eine verdichtete Ansammlung von Materie. Die ist so dicht, dieses Loch hier ist 6 Milliarden Mal so schwer wie die Sonne. Die Materie ist so dicht, die hat eine so unglaubliche Anziehungskraft, dass alles, was in die Nähe kommt, einfach verschwindet. Also wenn dieses Loch hier in der Nähe wäre, dann würde es machen Und nicht nur wir alle und dieses Gebäude, sondern die ganze Erde, alles würde da verschwinden und man findet es nicht mehr. Muss ich etwas sagen? Da kam bei mir der Gedanke, wow, Jesus durch seinen Tod am Kreuz hat ein schwarzes Loch für unsere Schuld geschaffen. Versteht ihr? Da macht es einfach und alles ist weg. Wir sind rein in den Augen Gottes. Ist doch phänomenal. Aber nicht darum erzähle ich das euch. Er hat, dieser Heiner Falke, ganz viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem für diese Aufnahme. Wenn ihr im Internet unter Schwarzes Loch nachschaut, kommt dieses Foto. Er hat mich auch wegen etwas anderem fasziniert. Rudi Osoran hat ihn gefragt, wie viele Sterne gibt es? Und jetzt denkt an die Bibelstelle, dass Jesus Herr des ganzen Universums ist. Wie viele Sterne gibt es? Und er hat etwas gesagt, dass ich habe das nicht geglaubt. Er hat gesagt, es gibt mehr Sterne als Sand am Meer. Mehr Sterne als Sand am Meer. Wir haben in unserem Garten einen Sandhaufen. Ich bin hingegangen und habe seine Handvoll Sand genommen. Tausende von Sandkörnern kannst du da halten. Das hat kein Ende. Sand am Meer. Ich habe die Sendung noch einmal gehört, nur wegen dieser Aussage. Und in mir hat das wusch gemacht. Wow! Das ist das Universum? Und jetzt stellt euch vor, dass Gott den Menschen eingesetzt hat als Krone der ganzen Schöpfung. Und das zeigt uns, wie gewaltig er ist, wie riesig. Gestern habe ich Tagesschau gesehen, Haupttagesschau, abends um 19.30 Uhr. Da kam ein Jahresrückblick. Unter anderem hat die ESA ein Weltraumteleskop entwickelt. Mit dem konnten so scharfe Aufnahmen des Weltalls gemacht werden, wie bis heute noch nie. Und sie haben Fotos gezeigt. Gestern Abend könnt ihr nachschauen in der Tagesschau. Wunderschöne Fotos des Weltalls und die Sterne gestochen scharf. Und wisst ihr, was die Entdeckung war? Sie haben 100.000 zusätzliche Milchstraßen gefunden. Nur mit diesem Teleskop. Das hat kein Ende. Und das zeigt mir, wie gewaltig Jesus ist. Und wenn ich bete, seit ich diese Sendung gesehen habe, komme ich mir vor wie ein Floh. Ich muss sagen, Jesus, dass du dich um mich kümmerst, um meine kleinen winzigen Sorgen, ist ja gewaltig. Und wenn ich mit ihm rede, habe ich manchmal den Eindruck, er ist nur für mich da. Ist hier bei mir. Und ich kann mit ihm reden und dieser Zeit konzentriert er sich nur auf mich. Und dabei hat er Millionen von Menschen, mit denen er im Kontakt ist, denen er nachgeht. Das ist gewaltig. Und ich will das euch einfach bewusst vor Augen malen, was das heißt, dass Jesus Herr ist des ganzen Universums und dass wir uns alle einmal vor ihm beugen werden. Er wird wiederkommen. Er hat das letzte Wort. Und er wird ein Friedensreich aufrichten. Wenn Jesus wiederkommt, wird etwas geschehen, das noch nie ein Mensch fertiggebracht hat, dass nämlich auf der ganzen Welt Friede sein wird. Und schlussendlich wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er ist der Fürst des Friedens. Und es lohnt sich, wenn wir uns ihm zu 100% anvertrauen. Wir gehen jetzt in ein neues Jahr und mir ist das für mein Leben ganz entscheidend. Ich unterwerfe mich möglichst bedingungslos diesem Herrn der Herren und König der Könige. Er ist gerecht. Er ist voll Gnade. Und es lohnt sich, wenn wir ihm vertrauen. Er hat mein Leben unter Kontrolle, was immer auf mich zukommt, ich will ihm vertrauen, dass er, der über diesem ganzen Weltall steht, einen guten Plan für mein Leben hat und dass alles, was in meinem Leben geschieht, einen Sinn hat. auch wenn ich es nicht verstehe. Und er macht mir Mut, auch mit offenen Fragen zu leben. Ich muss nicht alles verstehen und ich kann nicht alles verstehen. Mein Hirn, das Hirn eines kleinen Flohs, kann ja gar nicht fassen, was da alles abgeht. Versteht ihr? Und ich denke manchmal, die Menschen sind wahnsinnig arrogant, die zuerst auf alle ihre Fragen eine Antwort haben wollen, bevor sie Gott vertrauen können. Geht gar nicht. Wir müssen mit offenen Fragen leben, aber wir dürfen ihm vertrauen und sagen, Herr, du machst es richtig. Du kannst, aber du musst nicht. Du bist souverän und ich vertraue dir. Und wisst ihr, wenn wir Jesus ehren als derjenige, der es möglich gemacht hat, dass wir mit Gott in eine Beziehung treten können durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn wir ehren als Herrn aller Herren, das liebt er. Und das segnet er uns. Bin ich ganz fest überzeugt. Ist das Schönste, was wir machen können. Meine Großmutter war für mich ein großes Vorbild. Wisst ihr, meine Großmutter hat unter anderem, wenn sie ins Bett gegangen ist, ihre Kleider immer ganz schön zusammengelegt auf einen Stuhl. Alles, auch die Socken, das war alles wunderschön zusammengelegt. Und wisst ihr warum? Sie hat gesagt, es kann sein, dass Jesus in dieser Nacht wiederkommt. Und wenn er wiederkommt und mich zu sich ruft, Entrückung, das ist ja die Wiederkunft, wo diejenigen, die an ihn glauben, entrückt werden, ihm entgegen. Die sichtbare Wiederkunft kommt dann noch. Und sie hat gesagt, wenn ich entrückt werde, will ich, dass in meiner Wohnung alles in Ordnung ist für diejenigen, die zurückbleiben. Und ich muss euch sagen, theologisch spricht überhaupt nichts dagegen. Was dagegen spricht, ist, dass wir in der Regel die Wiederkunft von Jesus zu wenig erwarten. Es haben sich eigentlich alle Prophezeiungen erfüllt, die sich erfüllen müssen, dass die Entrückung stattfinden kann. Und ich sage das euch einfach, wer weiß, was 2024 geschieht. Und ich will dabei sein, muss ich euch sagen. Und ihr hoffentlich auch. Und dass wir Jesus auch so erwarten. Es gibt einen weltbekannten Eishockeyspieler, der heißt Wayne. Er ist Kanadier und der Eishockey ist ja an diesem Wochenende in der Schweiz ein großes Thema. Ich glaube, Spengler Cup. Ich glaube, die Schweizer sind auf gutem Weg, den Cup zu gewinnen. Heute ist, glaube ich, dieser entscheidende Match. Genau, und Wayne Gretzky ist bis heute einer der weltbekannten besten Eishockeyspieler, Kanadier, er hat schon bei vielen Cups und so wesentlich mitgeholfen, dass sie gewonnen wurden. Und ich habe ein Interview gelesen mit ihm und da hat ihn ein Reporter gefragt, was er denn macht, was es ausmacht, dass er so gut ist und immer wieder so viele Tore schießt. Und wisst ihr, was dazu kommt? Dieser Wayne Gretzky ist ein kleiner, unscheinbarer Mann, und ist auch gar nicht besonders kräftig. Man könnte ihn, würde nie denken, dass er so gut ist im Eishockey. Vielleicht wie der Shaqiri beim Fußball, so klein und so. Und wisst ihr, was der Wayne Gretzky gesagt hat? Er hat gesagt, ich fahre nicht dorthin, wo der Cup ist, sondern ich fahre dorthin, wo er sein wird. Das war sein Geheimnis. Und ich dachte, wow, ich fahre nicht dorthin, wo er ist, sondern dorthin, wo er sein wird. Das hilft meinem Leben, wenn ich weiß, dass Jesus die absolute Kontrolle über unser Weltgeschehen hat und dass er wiederkommen wird, dass ich sagen kann, ich lasse mich nicht bestimmen, von dieser Welt, wo sie heute ist, sondern ich lasse mich bestimmen von diesem Königreich, das Jesus einmal aufrichten wird. Und da will ich dabei sein. Und da setze ich alles dafür ein. Es gibt ja in Philipper 2 eine Stelle, die das wunderschön zusammenfasst. Philipper 2, hier heißt es, Jesus, Vers 7, verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Hier. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und wisst ihr, was die beste Anbetung ist? Wenn wir Jesus die Ehre geben, dann wird Gott angebetet. Und ich gebe das euch mit für das kommende Jahr. Jesus die Ehre geben, ihn noch mehr entdecken, ihn noch mehr lieben, uns ihm noch mehr anvertrauen, ihm bedingungsloser nachfolgen, ihm die Ehre geben und ihn anerkennen als König aller Könige. Und jetzt lese ich zum Schluss noch die letzten zwei Verse der Bibel. Ich finde es genial, dass so viele von euch mitmachen bei dieser Bibellese im nächsten Jahr, dass ihr euch dazu verpflichtet, jeden Tag ein paar Kapitel in der Bibel zu lesen, ist das Beste, das ihr tun könnt. Ihr beschäftigt euch mit Gott, ihr beschäftigt euch mit seinem Sohn Jesus, mit der Kraft des Heiligen Geistes und er liebt es und segnet euch dafür, bin ich fest überzeugt. Und ich mache Mut, dass sich nochmal 10, 20 anschließen, dass ihr da voll dabei seid. Okay? Und ich lese euch jetzt die letzten zwei Verse. Entschuldigung, ich bin da zu weit hinten in dieser Bibel, sind noch die Psalmen und die Sprüche und ich brauche sie das erste Mal für eine Predigt. Also, ich will in die Offenbarung. Ich glaube, einige wissen schon, was kommt. Die letzten zwei Verse der Bibel. Der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Das ist Jesus. Zweitletzter Vers der Bibel, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Seht ihr? Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ich komme bald. Ich danke dir. Du bist so einmalig, Jesus. Und je mehr ich über dich nachdenke, je mehr ich mich mit dir beschäftige, je mehr ich über dich lese, umso kleiner werde ich und umso größer wirst du. Und ich bete dich an, ich beuge mich vor dir. Du bist der König aller Könige. Amen.